Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Herzlich willkommen zum Urknall von Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast mit
Taufik Kali
und Ralf Exel. Wir freuen uns sehr, Taufik, wir beide in einem Studio.
Ja, also das ist eine schöne Geschichte, dass wir zwei jetzt miteinander einen Podcast machen. Ich hatte immer die Idee, mal irgendwann einen Podcast zu machen, aber ja, man schiebt ja so viele Sachen vor sich her und manchmal kommt dann der entscheidende Moment und der ist gekommen, als du deine Wettschulden bezahlen musstest, weil du darauf getippt hast, dass Deutschland bei der Europameisterschaft in Deutschland Spanien schlagen würde im Viertelfinale und ich gesagt habe, nein, die Spanier gewinnen und dann kam der Welthandballer Cucurella, Wahnsinn. Auch immer und dann ist das am Ende in meine Richtung und waren wir essen und dabei haben wir das ausgemacht.
Also ganz ehrlich, Ich lade immer gerne gute Freunde ein und darum ging es mir nicht. Aber mit diesem Handspiel, diese Wette gegen dich zu verlieren, denn die Zuschauer werden wissen, das ist ja bei uns Sportkommentatoren und Journalisten mindestens so schlimm wie in jedem Büro. Wenn du eine Wette hast und der eine verliert, dann zwickst du den anderen auf. Und wenn wir uns mal gesehen haben oder wenn deine WhatsAppen kamen, was ist denn eigentlich mit unserem Abendessen? Und dann sind wir schließlich gegangen und das war oder ist die Folge hier. Das ist die erste Folge der Folge.
Das ist die erste Folge dieser Folge, dass wir beim Essen waren und ich finde das toll. Ich finde das großartig. Wir haben über den Namen diskutiert. Wir hatten so ein paar im Kopf. Und dann
sind wir beide Bayern. Sind wir vor das Bayerisches kommen.
Und jetzt muss ich dich fragen, geschmeidig, ja? Wieso geschmeidig? Was heißt denn für dich geschmeidig?
Ich hoffe, dass wir geschmeidig sind in unseren Folgen im Podcast. Geschmeidig ist für mich einfach, ja, das ist einfach gute Frage, wie man es beschreibt. Gell? Das kann man eigentlich als Bayern nur beschreiben. Geschmeidig ist eigentlich schön, das passt, das
wenn's
ist leicht.
Wenn es läuft,
genau, das
ist leicht. Der Monaco-Franze.
Der war geschmeidig durch und durch. Aber jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor, die meisten werden dich natürlich kennen, deine Stimme kennt man vor allen Dingen, du bist seit vielen Jahren beim BR, du kommentierst dort Sport in allen Formen und Farben, du bist der gebürtige Bayer.
Franke, komm. Also ich bin ein gebürtiger Franke, das muss man ja dazu sagen.
Oberfranke.
Allnächt. Aber da bin ich nur kurz geboren, bin dann mit meinen Eltern gleich, meine Mutter kam aus Mittelfranken, da sind wir dann gleich ins Land gezogen, quer rum durch Deutschland. Ich habe in Konstanz studiert und bin dann 1996 nach München gekommen und das war immer meine Traumstadt. Ich habe immer in Konstanz gesagt, ich verlasse den Bodensee nur für München, Zürich oder San Francisco. Auf das Angebot aus Zürich und San Francisco warte ich noch, aber das aus München kam und deswegen bin ich 96 dann eben nach München gekommen und da bin ich hängen geblieben. Die Liebe hat den Rest getan und deswegen bin ich jetzt schon ewig hier und du bist, glaube ich, so, du bist ein Münchner Kindl?
Ich bin ein Münchner Kindl. Ich bin tatsächlich mitten in München geboren, in Gern und bin groß geworden dann.
Heimat von Philipp Lahm, Gern, oder?
Ja, genau. Also Steinwurf weit von dem Platz weg, an dem Philipp Lahms Fußballspiel begonnen hat. Taxistraße. Da bin ich geboren und dann sind aber meine Eltern damals, als ich noch ein Kind war, in den Süden von München gezogen, 20, 25 Kilometer südlich. Da bin ich groß geworden, was schön war. War so ein bisschen ländlicher noch, aber trotzdem war die Anbindung zu München da. Es war eigentlich richtig traumhaft und habe die Stadt, muss ich jetzt pro oder contra sagen, eigentlich nie so richtig ganz verloren. Natürlich ist man beruflich immer weg, aber bin eigentlich dieser Stadt immer treu geblieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, umso älter man dann wird, umso mehr schätze ich das hier. Ganz was auf der Welt generell passiert, muss man unser Land ja eh schätzen. Und da sind wir ganz oben an der Spitze in Bayern und muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ich hier so durch die Altstadt flaniere in München, muss ich sagen, schon schön bei uns.
Ja, also in Hamburg ist schön, Düsseldorf ist schön, gibt schöne andere Städte, aber die Hamburger werden sagen, Hamburg ist die schönste Stadt von der Welt, ja, in Hamburg.
Oderkant.
Und die Berliner werden sagen, oh, ich glaube, Berlin ist das Beste, wa? Aber wir aus Bayern, wir sagen halt einfach München. München ist für uns. Und wenn wir München sagen, meinen wir gar nicht nur München, sondern die, ich glaube, die 100 Kilometer drumherum gehören da irgendwie dazu, da wo es anfängt, landschaftlich ein bisschen wellig zu werden.
Und die ganze Welt will ja immer zu uns, nicht nur zum Oktoberfest, aber auch da, was hat ja gestanden in Münchner, will mich dann immer mehr ärgern, wenn es immer noch enger wird draußen auf der Wiesn, aber das gehört halt dazu, wenn wir beliebt sind. Ja, du machst vor allen Dingen Sport, um kurz beruflich zu bleiben. Du bist viel mit den Bayern unterwegs, mit den Bayern Frauen, du bist viel im Wintersport unterwegs. Du bist ja Autor, du hast ja jetzt neulich dein viertes Buch rausgebracht.
Ja, also ich mache viel, kommentiere Bundesliga, Champions League, auch bei den Frauen, beim FC Bayern und moderiere ein paar Veranstaltungen und schreibe seit einigen Jahren Bücher und habe jetzt, das erste war Hilde Gerg, Olympiasiegerin im Slalom, das zweite war Denise Herrmann, Olympiasiegerin im Biathlon, das dritte war Said Fazlullah, ein aus dem Iran geflüchteter, vor dem Regime geflüchteter, der dann nicht Olympiasieger wurde, aber bei Olympia gestartet. Das ist also Olympia verfolgt mich irgendwie. Und das letzte, neueste, was dann innerhalb von ein paar Tagen auch Spiegel-Bestseller wurde, ist Bock auf Biathlon. Da sind 20 Weltklasse-Athleten, von denen die meisten selbstverständlich Olympiasieger sind. Ich muss mal überlegen, ob da überhaupt jemand drin ist, der kein Olympiasieger ist. Und die erzählen eben alle so besondere Geschichten und ich mag das. Wenn man mich fragt, was machst du beruflich, würde ich in allererster Linie sagen, ich bin Geschichtenerzähler. Ich erzähle selber gerne Geschichten, so wie dir jetzt, aber ich erzähle auch gerne die Geschichten von anderen, weil ich einfach gerne nachfrage. Und deswegen glaube ich, dass so ein Podcast ganz gut passt. Und das ist bei dir recht ähnlich. Bei dir ist es nicht ganz so sportlastig.
Ja, ich komme schon ein bisschen aus dem Sport. Ich muss dazu sagen, ich wollte ja immer Journalist werden. Ich bin damals immer schon als Kind durch einen Garten gelaufen und habe dann so die Faust gemacht mit dem Daumen nach oben. Das war mein imaginäres Mikrofon und bin dann immer rum und habe zu meinem Vater gesagt, Sie haben heute als Bayern-Trainer das Spiel verloren. Was sagen Sie dazu? Mein Vater hat irgendwann gesagt, jetzt hört der nie auf. Und bin dann, hatte das Glück, dass ich damals in diese Generation kam, als die privaten Sender, vor allem in Bayern ja, losgingen und war dann bei Radio Gong lange hier. Die Sportsendung bei Radio gemacht, viele Sendungen, Chef vom Dienst, Radio, Nachrichten, viele Spiele kommentiert aus dem damals sehr zugigen Olympiastadion von Bayern und von 60. Die Sportsendung bei damals TV München, jetzt München TV, viele Jahre gemacht mit tollen Erlebnissen in der tollen großen Zeit, auch von 60 und mit Bayern natürlich und so, das waren tolle Zeiten. Und jetzt bei Sat1 Bayern, wir machen ein halbstündiges Regionalfenster, wo wir Bayern jeden Tag darstellen, wie es ist, mit Nachrichten, mit Politik, mit Sport, mit leider auch Unfällen oder Verbrechen, wie halt Bayern so ist und versuchen das da darzustellen und das ist so jetzt meine Geschichte. Aber Storytelling, wie wir Altbayern ja sagen, Geschichten erzählen, das ist schon das, weil wenn du eine Anmoderation machen musst für einen Beitrag, dann musst du ja auch kurz eine Story erzählen und drum macht es auch sehr viel Spaß hier, sich dann künftig mit hoffentlich sehr interessanten Gästen und mit dir natürlich zu unterhalten.
Da sind wir schon beim Thema. Wir nennen ja unseren Podcast geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Was damit zu tun hat, dass es uns unheimlich wichtig ist, glaube ich, dass wir nicht, man hätte auch sagen können, der nicht noch ein Fußball-Podcast, weil es gibt schon so viele, die erzählen dir am nächsten Morgen, was am letzten Abend und am nächsten Mittag passieren wird. Das wollen wir nicht, sondern ich glaube, uns ist wichtig, mit Menschen zu sprechen, ob die jetzt Fußball spielen können oder was anderes, ob die kochen können oder vielleicht eine Stadt gut regieren können oder was auch immer, ist egal, oder?
Absolut. Ich glaube, dass wir schon beide so zum Sportlichen tendieren, aber das können natürlich auch ganz, ganz andere Gäste sein. Ich freue mich drauf, denn das ist auch immer das Interessante, wenn man dann Leute interviewt, finde ich, dann kommen ja oft Geschichten raus, die du eben nicht kennst und ganz neue Facetten, mit denen du dich dann auch mal länger unterhältst, hoffentlich so, dass es auch interessiert, aber ich glaube, da bin ich ganz, ganz guter Dinge mit uns beiden, denn ja, einfallen tut dir auch immer was.
Und wenn uns jemand hört und sagt, hey, ich würde gerne mal die Geschichte von dem und dem hören, den haben wir noch nie gehört, hey, kontaktiert uns, ihr findet uns relativ einfach, wir haben auch einen eigenen Instagram-Kanal, das heißt, da kann man uns dann auch kontaktieren, weil vielleicht gibt's ja Leute, auf die wir gar nicht kommen, ne? Die wir gar nicht kennen. Vielleicht gibt's irgendeinen coolen Straßenkünstler, der seit 60 Jahren irgendwie was Besonderes macht und mit solchen Leuten mal zu reden, finde ich total faszinierend.
Das wird spannend. Du hast ja, nochmal zu kommen, was du alles schon gemacht hast, du warst so viel unterwegs. Gibt's einen Moment in deiner inzwischen ja doch schon ein bisschen reichhaltigen beruflichen Karriere, wo du sagst, boah, das war's, das wollte ich immer machen, das habe ich gemacht, das war super?
Also es sind zwei Momente. Über den einen Moment hatte ich nicht nachgedacht, der kam auf mich zu. Das war zwei Tage nach dem verlorenen Champions League Finale daheim, wo ich für die ARD im Einsatz war, was schon auch wehgetan hat, wenn man dann noch die Spieler gesehen hat in der Arena und die Atmosphäre in der Stadt, das ist wie an einer Klippe und wo dann einfach eine Million Menschen einfach mal runtergesprungen sind. So hat sich's angefühlt. So schnell war,
so war München,
der Stecker,
ich nie mehr wieder
der und Stecker gezogen. So waren, ja. Ja, und trotzdem, 48 Stunden später stand ich auf der Bühne der Olympiahalle. Vor mir waren 12.500 Athletinnen, Athleten, und Betreuerinnen und Betreuer der Special Olympics. Menschen mit mehrfacher und geistiger Behinderung und die feierten dort die Eröffnungsfeier der Special Olympics National Games deutschlandweit. Es gibt die bayerischen Spiele und das waren eben jetzt die bundesweiten. Ich habe keine Ahnung, 12.000 Athleten oder was. Das war, glaube ich, das größte Sportfest seit den Olympischen Spielen und es war farbenfreudig. Und da auf der Bühne zu stehen, diese Energie mit Paul Breitner, der dann auch noch den Spielball mitgebracht hat, den Original vom Champions League Finale, hätte er daheim lassen können. Aber trotzdem, Paul Breitner stand da und dann kam Joachim Gauck, der neue Bundespräsident. Ich glaube, 2 Wochen war er im Amt, war sein erster Auftritt. Und dann steht er auf der Bühne, auf einmal kommt der Bundespräsident, gibt dir die Hand und du stehst da in der Lederhosen mit dem Shirt und Turnschuhen und das war eine so wunderbare Atmosphäre. Das ist ein besonderer Moment, den ich nie vergessen werde, weil es was mit Olympia zu tun hat und München. Und der zweite Moment, auch fast olympisch, waren bei den European Championships, war ich am Königsplatz der Sprecher bei den Sportkletterern. Königsplatz, Propylen, diese ganzen Säulen, dieser Platz, diese tolle Atmosphäre, 4.500 Menschen. Es hat angefangen zu regnen am letzten Tag, glaube eine halbe Stunde, bevor ich mich verabschiedet habe. Da wusste der Himmel, jetzt wird's traurig.
Der Himmel weint, bis das
dahin,
geht.
Bis dahin war das eine, also sowas von eine perfekte Veranstaltung. Das war traumhaft. Klar, Klettern mit Regen wäre schwierig gewesen. Hatten wir Glück gehabt. Aber es war so schön, da dabei zu sein, in so einem Team. Und diesen Spirit, diese Stadt so zu erleben, das war schon echt was Besonderes. Und ich weiß, das ist auch so einer deiner Momente, dass du auch dabei warst bei dieser Veranstaltung. Auch du hast das erlebt. Ob das jetzt dein Highlight war, weiß ich nicht.
Ja, ich wusste gar nicht, dass du bei den Kletterern warst. Finde ich jetzt ganz spannend. Na, ich durfte in der Olympiahalle beim Turnen sein. Und das war wirklich auch großartig, weil da waren unfassbare Momente. Die Halle meistens voll und diese ganze Stimmung im Olympiapark in diesen Tagen, die war, ich kenne die Bilder jetzt vom Königsplatz, da waren ja auch die Beachvolleyballspieler, die waren ja, ich sehe es wirklich vor mir, es war toll. Und der Olympiapark war, meine ich, sogar am ersten Abend, musste irgendwann geschlossen werden wegen Überfüllung und die Leute kamen und das gutes Wetter hat mitgespielt. Im Olympiastadion, diese Szenerie, die glaube ich seit 72 nicht mehr so toll war, in der Olympiahalle und dann diese Titel auch für die deutschen Turnerinnen und Turner teilweise und generell, aber es Wahnsinn. Also es war, da muss ich dazu sagen, war im Vorfeld eine Nummer, wo ich gesagt, da möchte ich dabei sein, weil das einfach wirklich, ich weiß nicht, ob wir es in München wieder kriegen. Wir wissen, dass die Stadt inzwischen gesagt hat, die Münchner, wir wollen, mal schauen, was man irgendwann rauskommt. Aber das war wirklich toll. Das war ein toller Moment. Ansonsten habe ich, boah, das ist eine gute Frage. Also einer fällt mir ein, das war auch im Olympiastadion. Da durfte ich damals Stadionsprecher sein bei dem Spiel und da weiß man, wie lange das her ist. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es ein Spiel, Bayern und 60 gemeinsam gegen die sowjetische Nationalmannschaft.
80er Jahre oder 90er Jahre?
Ja, in der 89 oder 90, muss 90 gewesen sein, ist lange. Okay, ja. Und es war ein eiskalter Winterabend und ich durfte moderieren und Helmut Kohl war da damals noch und hielt eine Rede und das ganze Spiel ging für die Sowjethilfe. Und eine Münchner Tageszeitung hatte einen Wettbewerb, durften 10 Leute, wurden ausgewählt, die durften auf Reim und Aumann damals einen Elfer schießen in der Halbzeit. Und jeder, der getroffen hatte, ging es um 100 Mark damals noch für die Sowjethilfe. Und ich dachte mir, der Helmut Kohl schießt sicher auch. Und das Spiel geht los und dann kommt der Sicherheitsberater und versammelt alle und sagt, also ganz, ganz kurze Ansprache. Herr Kohl kommt, Herr Kohl ist nicht besonders gut gelaunt, der wird in der Halbzeit runterkommen, auf die Tatanbahn hält eine Rede, die wird live übertragen, ARD oder ZDF, ich weiß nicht. Dann geht er wieder, keiner spricht ihn an, das war's. Puh, dachte immer, jetzt wird's aber, das klingt jetzt nicht danach, als ob Helmut Kohl freiwillig den Elfer schießt. Und als er dann runterkam und es war ein so kalter, ich weiß es noch, in einem viel zu dünnen Mantel da rumgestanden. Und dann geht er nach seiner Rede, hält 5 Minuten die Rede, wie toll das ist und wir unterstützen und die Zeiten ändern sich und Wind of Change und geht zurück auf die Tribüne und ich dachte mir, jetzt musst du ihn fragen. Und bin von hinten durch diese Leibwächter durchgespiked neben ihn und er war ja ein Koloss, mir wurde es dunkel, er war richtig groß. Und dann sagt er nur so, was wollen Sie denn jetzt von mir, junger Mann? Ich dachte, ja, ich bin der Ralf Exel, ich bin der Stadionsprecher und wir haben jetzt in wenigen Sekunden hier eine ganz tolle Competition und alle schießen auf Raimund Aumann für den guten Zweck, machen Sie mit. Nein, keine Lust. Und geht einfach weiter Richtung Stufen von dieser VIP-Tribüne. Und Gott sei Dank war seine Frau Hannelore auf der anderen Seite und die sagt, junger Mann, was wollen Sie von meinem Mann? Und dann erkläre ich nochmal kurz, der könnte doch da mitschießen und das wäre doch toll und ein tolles Bild. Ach Helmut, stell dich doch nicht so an, wie es halt in jeder Ehe so ist. Und der Helmut hielt, glaube ich, 3-4 Meter vor der Tribüne, dreht sich um und schießt den Elfer. Und dieses Bild war dann in der Tagesschau und das war auf der SZ und allen Zeitungen vorn drauf. War natürlich ein tolles Ding. Fand ich super, das war so ein toller Moment.
Ansonsten, du hast Kinder, du bist, bist du so ein sportlicher Typ auch? Machst du selbst viel Sport mit denen oder gehst du viel raus?
Ja,
oder?
Sport ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon mit mein Leben. Also ohne Sport wird mir was fehlen. Also ich spiele nach wie vor seit vielen Jahrzehnten, ich sag die Zahlen nicht, mit meinen Jungs jeden Montagabend Fußball. Ich bin begeisterter Skifahrer, ich habe Squash im Verein gespielt, spiele gern Tennis, gehe jetzt dann gern Skifahren und bin wie du auch begeisterter Golfspieler. Golf ist ja ein Sport, der für mich immer so ein bisschen verkannt wird, weil wer ihn mal wirklich gespielt hat und ich kenne eigentlich nur Leute, die ihn spielen und dann eigentlich gehuckt sind, die sagen, es kann doch nicht sein und er ist anstrengender, als sich viele denken, das weißt du auch ganz gut. Aber du bist ja auch sportlich, du bist ja, glaube ich, viel mit dem Radl unterwegs.
Ja, ja, Mountainbiken. Also ich wohne draußen so ein bisschen nördlich vom Ammersee, das ist so, da geht es leicht rauf und runter, das ist so wunderschön, so durchs Ampertal kannst du da wunderbar radeln, im Winter Skifahren natürlich, da sind wir wieder bei dem, was diese Region eben alles zu bieten hat, Golf spielen, finde ich schön, wobei mir geht dieser Fanatismus ab, den ich bei ganz vielen Golfern so erlebe. Boah, manchmal gehe ich mit Leuten raus. Also wenn ich dann keinen habe, der mit mir zum Golfen geht, und dann buche ich mich irgendwo in Flight ein. Und dann habe ich wieder welche, die so vom Ehrgeiz zerfressen sind. Dann denke ich mir, Leute, in eurem ganzen Leben werdet ihr keinen Cent mit dieser Sportart machen. Also ich hoffe, ihr führt euch euren Angestellten gegenüber nicht auch so auf. Da gibt's schon wirklich welche, das finde ich beim Golfen schon extremer als bei anderen Sportarten. Da weiß ich nicht, warum das da so ist.
Ich finde das Schlimme, du gehst auf den Parkplatz vom Golfplatz und man muss ja fairerweise sagen, da stehen jetzt nicht die billigen Autos, sondern eher die dann was kosten. Dementsprechend haben die Eigentümer der Autos auch irgendwie Jobs, wo sie was verdienen. Und viele sind ja Rechtsanwälte, Ärzte. Und dann spielst du mit dem Golf und dann hast du das Gefühl, wie tickt der nicht richtig? Der eine will das Spiel pausenlos erklären, der andere unter uns Bayern gesagt, scheißt pausenlos, um dann am Schluss zwei Schläge weniger auf das Scorekarte zu haben, wo es um nichts geht.
Das sind die allerbesten. Wie da beim Golfen grauenvoll, beschissen grauenvoll wird, das ist ja Wahnsinn.
Entsetzlich. Also wirklich, aber eine Schule fürs Leben. Die Amerikaner sagen ja, sie machen erst dann Geschäfte, oder viele Amerikaner sagen das, wenn sie mit dir eine Runde Golf gespielt haben, weil da kann sich keiner verstellen. Da merkst du, ist er ehrgeizig, betrügt er, bricht er plötzlich ein und redet nicht mehr, wenn er den Ball nicht trifft. Man kann die Leute charakterlich ganz gut einschätzen.
Und trotzdem ist Trump Präsident geworden. Aber obwohl er beim Golfspielen ja auch so, glaube ich, ähnlich regiert wie im Weißen Haus.
Oh, Mama Mia. Aber jetzt taufe ich mal vom Sport und von dem, was wir beruflich gemacht haben und noch machen dürfen, muss man ja sagen. Wir haben ja wirklich ein Privileg, dass wir eigentlich in einem sehr schönen Beruf arbeiten. Wobei, jetzt kommen wir zum ganz spannenden Thema, in einem Beruf, der immer mehr in Verruf kommt, weil wir sind jetzt zwar keine Protagonisten der Lügenpresse, aber das war früher so ein Beruf, den jeder gern wollte. Du bist im Sport, da kann man jetzt nicht sagen, ey, du hast das Tor falsch geschildert, was man erzählst nur für einen Schmarrn. Aber die Gesellschaft wird schon ein bisschen rauer, oder?
Das kann man sagen.
Ehrlich,
das
ist das so?
Ja, doch. Also du kriegst schon auch kriegst schon böse Nachrichten.
Nein.
Ja, absolut.
Jetzt nicht geglaubt.
Ja, naja, du hast es ja mit Fans und das Wort Fan und Fanatiker liegen oft ganz nah beieinander und der eine hat die eine Brille auf, der andere hat die andere Brille auf und die gleichen Diskussionen, die am Montag in der Zeitung oder auch am Samstag schon im Fernsehen geführt werden, führen die Fans. Und wenn du dann halt vielleicht eine Szene anders bewertest als ein anderer, dann hast du halt natürlich gleich die und die Brille auf. Also ich krieg schon die eine oder andere Zuschrift, muss ich sagen, die dann auch durchaus ins Beleidigende geht. Früher hat mich sowas mehr beschäftigt. Mittlerweile, ich bin 59, du bist
Zwei Wochen
älter.
Danke.
Mittlerweile bin ich jetzt schon an einem Punkt, wo ich sowas ganz gut weg kann. Ne? Früher habe ich dann angefangen, mit den Leuten in diese Diskussion zu gehen und mich zu erklären und habe festgestellt, das macht gar keinen Sinn. Man kann gar nicht irgendjemandem irgendwas erklären, der so verblendet ist. Und das hat aber lange gedauert, bis ich das jetzt gelernt habe. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich dann so eine Nachricht in den, also ich benutze gerne das Wort asoziale Netzwerke, weil da kann jeder einfach alles von sich geben, was er will. Und das finde ich halt einfach, das ist halt dann, kommt es auch so, und dann tippe ich eine Nachricht und dann will ich ihm antworten und will ihn eigentlich auch beschimpfen. Und dann tippe ich diese Nachricht und dann lösche ich sie wieder. Aber ich habe es mir von der Seele geschrieben. Ich habe zwar nicht auf Send gedrückt, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf Send drücke. Manchmal würde ich gerne, weil, na klar, also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, es triggert mich nicht trotzdem. Und es ist mittlerweile, glaube ich, in der Gesellschaft.
Was ist da los? Was ist da los derzeit? Oder ja, was wird? Es wird immer krasser.
Ja, das sind diese Themen, die wir, denke ich, auch mal diskutieren wollen mit Sportlern, die das erleben, mit Politikern, die das erleben. Es gibt es ja in jedem Bereich des täglichen Lebens. Ist das so? Die Gesellschaft, stelle ich fest, verändert sich gerade?
Neulich hatten wir einen Bürgermeister, ich glaube von Dingolfing, der von einem Tag auf den anderen zurückgetreten ist, weil er und seine Familie bedroht wurde. Es ist ein Bürgermeister. Jetzt frage ich mich immer, was hat der da entschieden, dass man da so einen Hass haben kann? Der entscheidet über Straßen. Da kannst du vielleicht sagen, die Straße hätte ich anders gebaut. Da geht's ja nicht um, da geht's weder um die Rente von jemandem noch um irgendwelche Sozialbeiträge. Also es ist schon krass.
Ja, aber es ist halt auch einfach, ne? Es ist ja so ganz einfach mal einfach in den Raum gerotzt. Du bist anonym. Das sind ja wirklich die allermeisten von denen, die das tun, schreiben ja nicht ihren Namen dazu und ihre Adresse, sondern das sind ja ganz oft Menschen, die da einfach ihren Frust loslassen, weil sie wissen, dass es verdammt schwierig wird, dass die Polizei verdammt viel Ermittlungsarbeit da reinstecken müsste, was sie wahrscheinlich von der Manpower her gar nicht könnten, um denen dann allen auf die Schliche zu kommen. Und tatsächlich, das ist alles viel zu viel als Kavaliersdelikt irgendwie, ist so mein Eindruck. Deswegen verfolgt man das nicht. Und es ist so einfach, die Folgen auch für die Familien, für die anderen, da geht's einfach nur darum, Ärger zu machen. Und das ist ein Weg, der macht mir Sorgen.
Ja, es ist ja, die Top-Politiker erzählen das ja schon lange. Jetzt kannst du sagen, klar, die entscheiden viel, was unser Leben beeinflusst und so. Trotzdem, finde ich, gibt's immer noch eine Grenze der Kritik. Man kann sagen, ich bin nicht deiner Meinung, wir leben in der Demokratie, es wird ja viel über die Demokratie diskutiert. Sind wir am Ende mit der Demokratie? Du hast eine andere Meinung wie ich vielleicht und ein dritter wieder, man kann darüber diskutieren. Wer hat das mal gesagt? Ich glaube, was Churchill einer gesagt, das ist eine ganz schlechte Form, aber die beste, die wir haben. Wenn du in andere Länder schaust, ich weiß nicht, ob wir tauschen wollen am Ende. Die Leute sollen sich doch einfach mal fragen, wollen wir denn eigentlich tauschen? Und wir haben so viel Gutes doch hier erreicht, finde ich jetzt mal, und es wird immer weniger geschätzt, glaube ich. Ja, und es erreicht jetzt ja immer andere Schichten. Sportler, du hast mit Sportlern Kontakt, du schon, du sagst vielleicht irgendwie eine Elfmetersituation anders, kommentierst die anders als ein Fan sieht, dann würde ich vielleicht sagen, Mensch, Taufik Khalil, das habe ich anders gesehen, aber dich dann da zu beleidigen, dir dann irgendwie einen Kommentar zu schreiben, der ins Persönliche geht.
Pimmelkopf hat mir einer geschrieben neulich. Habe ich einen, komm, du siehst mich.
Nein.
Oh, da habe ich drüber gelacht, da habe ich gedacht, Junge, wann müssen wir dich wieder im Kindergarten abgeben? Weil einer der solche, ja, ist ein erwachsener Mann gewesen. Ich habe geguckt, ne? Hat noch nicht mal verschleiert, wer es ist.
Das hat ja mal ein Musiker hier in München gemacht, der auch nach einer Aktion furchtbar beleidigt wurde. Und dann hat er gemerkt, dass der ihn beleidigt hat, mit seinem Klarnamen drin stand. Und den hat er besucht in München heraushen. Hat er mir erzählt, hat geklingelt und dann macht er ihm einen Mann auf, der so 1,60 groß war und völlig schüchtern war. Und er hat gesagt, sind Sie da so und so? Und er, ja, warum? Ja, haben Sie das? Und das war wirklich ganz, also es ging, Gürtellinie kannst du gar nicht mehr sagen. Da ging es wirklich an Beleidigung und Körper, also Androhung von sonstigen Dingen. Und dann war die Frage, warum schreibst du denn sowas? Und er sagte, ja, weiß ich auch nicht, war die Antwort. Er wusste es nicht, er konnte es nicht erklären.
Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen, wenn man sie damit konfrontiert, dass sie sich total schämen. Also es gibt die stehen voll dazu, die haben den Aluhut auf und da kannst du nicht mit denen reden. Aber ich glaube, wenn du viele damit konfrontierst, ich will die nicht in Schutz nehmen, wie gesagt, ich habe es ja selber auch schon abgekriegt, aber ich glaube, das sind ganz einfach in diesem Moment frustrierte Reaktionen und dann kommst du noch oben drauf und dann bist du halt derjenige, der das Ventil ist und das abkriegt. Solange es beim Pimmelkopf bleibt.
Ich habe keinen neuen Spitznamen für dich.
Das ist ein schöner Begriff. Also es ist, ja, ich habe diesen Begriff, oh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sowas hat man unter Achtjährigen hat man mal zu sich gesagt, oder?
Ich frage meinen Sohn immer mal. Aber kommen wir mal zu was Erfreulicheren. Gibt es denn bei dir irgendwie in der näheren, mittleren Zukunft, wir sind beide keine 25 mehr, irgendwelche privaten oder beruflichen Ziele, wo du sagst, das will ich noch, außer natürlich diesen wunderbaren Podcast mit mir zusammen machen, auf dem Kilimandscharo steigen oder einmal durch den Ärmelkanal schwimmen oder die Tour de France nachradeln?
In der Reihenfolge. Tour de France habe ich schon.
Was hast du?
Es gibt ein Amateurradrennen bei der Tour de France. Die L'Étape de Tour findet immer am zweiten Ruhetag, Montag. Es gibt zwei Ruhetage bei der Tour de France und am zweiten Ruhetag, Montag, findet die L'Étape de Tour statt. Ich bin sie dreimal gefahren.
Nein.
Auf einem Rennrad. Das härteste, was ich gemacht habe, war von Gap nach Alp d'Huez, 213 Kilometer.
Alp d'Huez ist doch dieser hohe.
Wo 21 Kehren der Ehre. Also ich will mal so sagen, viel Ehre habe ich am Ende mir nicht mehr gemacht, wie ich winselnd am Straßenrand stand. Die Süddeutsche hat damals über mich geschrieben, wie ja, ich versucht habe, einen Rettungswagen zu stoppen und den anzuflehen, dass er mich mit hochnimmt nach 12 Stunden bei knapp um die 40 Grad. Hat er nicht, weil er hat zu mir gesagt, schau hinten rein, da sind andere, die können nicht mehr stehen, so wie du. Und dann habe ich mich wieder aufs Rad gesetzt. Ein Franzose hat mich angeschoben, hat dreimal geschrien, Courage, Courage, Courage. Ich habe danach gegoogelt, was das heißt, ja, Mut und so weiter. Und dann habe ich Mut gehabt, mit da hochgefahren. Also das Tour de France habe ich schon hinter mir.
Aber jetzt kommt eine Frage wieder ganz ernsthaft gemeint. Tour de France, Stichwort. Wir beide schauen viel Sport. Ich liebe Sport. Und wir haben ja immer mehr ein Thema, was auch, was heißt, haben wir früher auch schon gehabt. Aber ich sag mal, Doping. Ich bin jetzt kein großer Radfahrer. Das ist einer der wenigen Sportarten, die mache ich nur in der Früh, wenn ich meine Tochter in die Schule fahre, aber nicht so wie du, irgendwie Alpe d'Huez hoch. Fährst du die normal, wenn du nur Spaghetti isst und was weiß ich, eine Aspirin nimmst?
Also die Tour de France oder die Etappe, die ich gefahren bin?
Ja, die fahren die Jungs ja auch und die fahren die ja jeden Tag. Also ja,
das ist unmenschlich. Ich kann mir das natürlich nicht anmaßen zu sagen, was wer nimmt und was wer tut. Aber natürlich, wir leben in einem Rekordzeitalter. Jeder will immer Rekorde. Es muss immer noch härter sein. Es muss immer noch schneller gehen. Und so ist es auch. Die Fernsehbilder müssen noch spektakulärer sein. Deswegen, ich glaube, der menschliche Körper stößt schon irgendwann an seine Grenzen. Und wir wissen ja, dass es mehr als genug gibt, die über Jahre und Jahrzehnte nachgeholfen haben. Doping gehört im Radsport dazu. Ob das jetzt noch so ist, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht gab es eine Reinigung von innen nach diesen ganzen Fuentes. Wenn erwachsene Radfahrer zu einem Frauenarzt nach Madrid reisen und danach solche Touren fahren, dann liegt da schon irgendwas im Argen. So war das damals ja. Ich weiß nicht, ob das noch so ist.
Wir müssen ausdrücklich sagen, wir wollen hier niemanden generalverdächtigen und so weiter. Ich fand es nur immer als sportinteressierter Wahnsinn, was für Leistungen da abgerufen werden. Und früher hat man dann gehört, haben sie ja Pause gemacht, so in den 60ern, haben sich dann irgendwie ein Glas Rotwein, glaube ich, geholt, sind abgestiegen, was ja heute unmöglich wäre.
Und Barbiturate dazu.
Zucker reingeschaut, ohne Ende, umgerührt, ex aus und dann ging es weiter. Da war natürlich dann...
Also mir hat mal ein ehemaliger Tour de France-Fahrer aus den 60er Jahren erzählt, Rotwein und Barbiturate hat man miteinander, also Medikamente, damit hat man die runtergespült und dann ist man wieder aufs Rad gestiegen und ist weitergefahren.
Es ist eine Entwicklung, wo viel diskutiert wird, viel gestritten wird. Ich habe auch Freunde und Bekannte aus dem beruflichen Umfeld, die sagen, dann gebt doch alles frei, dann geben wir es doch frei und dann, wer will, nimmt sie und der halt die besten Mittel hat, gewinnt. Es gibt die sagen, völliger Quatsch, gar nichts freigeben. Ist meiner Meinung nach die richtige Situation, man sollte es trotzdem versuchen, mit der normalen menschlichen Leistung nach vorne zu bringen und nicht, dass die Medizin gewinnt oder was weiß ich, der am meisten Geld hat für die tollsten Pillen. Das ist meine Meinung. Ich weiß wirklich gar nichts. Ich finde es immer bemerkenswert. Und ich glaube schon, dass der Mensch immer in der Lage ist, mit den neuen Möglichkeiten immer noch ein bisschen weiterzugehen. Ich meine, wenn du allein die Ausrüstungen anschaust, guter Bekannter von mir war einer der schnellsten Läufer in den 30ern, ist lange her, ist jetzt über 90 und ist damals einer der schnellsten 100-Meter-Läufer gewesen und der hat gesagt, die Zeiten, die sie damals gelaufen haben auf Aschebahnen, wo die Innenbahn immer sagt, das ist so schön, da war wie so ein Weg, auch weil die natürlich alle innen laufen, gibt's ja heute alles nicht mehr auf diesem
Graben, oder?
Genau, und das Schuhwerk und die waren trotzdem über, ich nagel mich nicht fest, viele Jahre waren die Zeiten unantastbar. Und dann kam natürlich neues Material, du hast neue Schuhe, du hast neue Bahnen etc. etc. Spielt natürlich alles da rein, dass natürlich die Leistungen besser werden. Und wenn ich mir einen alten Fußball anschaue und alte Fußballschuhe und schaue, was die heute haben, ist klar, dass die natürlich, und die laufen auch alle schneller, wenn ich mir heute einen Alphonso Davies anschaue und vielleicht geht's dir so, wenn du ab und zu so ein WM-Spiel 74 in Deutschland anschaust, dann denke ich mir immer, warum ist die Slow-Mo-Taste bei meinem Fernseher drin, wo geht die wieder raus? Es war halt damals so. Die Spiele sind ganz anders heute.
Ganz anderes Training. Ich meine, früher gab's das Deuser-Band, es gab den Medizinball.
Den Gefürchteten.
Und es gab den Bundestrainer. Vielleicht hat er noch einen Assistenten gehabt. Dazu gab's den Mannschaftsarzt, der mit diesem Lederkoffer kam. Das war's. Heute gibt es beim Fußball, ganz ähnlich wie beim American Football, die Offensive, die Angriffs- und die Defensive, die Verteidigungscoaches. Es gibt 30-köpfige Reha-Teams, die sich um alles kümmern. Na klar, werden die Leistungen dann auch immer besser. Die Spieler verdienen halt auch heute ganz anders. Und das ist ja ein riesen Show-Act, so ein Fußballspiel. Die Leute wollen Show sehen. Ja, also die wollen das halt, diese Geschwindigkeit. Dann ist das so. Ich finde es auch gut. Ich sehe das auch gerne. Also wenn ich so einen Harry Kane sehen darf, ist natürlich, wenn ich den kommentieren darf, das ist schon, ich weiß noch, mein erstes Harry Kane-Tor, da musste ich nicht lange drauf warten. Das war schon, also da denkst du schon, toll, dass wir so eine Zirkusattraktion in der Stadt haben.
Ja, schon. Glaubst du, wir sind irgendwann am Ende angekommen? Man denkt sich immer, es kann ja nicht noch besser werden, aber es wird trotzdem auch noch besser.
Ich frage mich das immer beim 100-Meter-Lauf. Ich frage mich immer, okay, so jetzt ist der neue Weltrekord ist jetzt 9,43. Ist er ja nicht, aber es ist 9,43. Dann würde ich da sitzen und würde mir denken, okay, wann läuft der erste unter 9? Und wo geht's dann hin? Weil irgendwann muss doch mal ein Punkt kommen, weil sonst sind wir ja bei 0. Sonst ist er ja am Ziel, bevor er losgelaufen ist.
Das wäre auch mal spannend. Ja, die Möglichkeiten, die wachsen.
Elon Musk arbeitet bestimmt schon dran.
Der ist wahrscheinlich der Erste, der schafft. Wir werden daran arbeiten, auch das zu ergründen in den kommenden Wochen und Monaten. Und ich freue mich total drauf.
Ja.
Und werden auch nicht scheuen, unsere Meinung einzubringen.
Ich finde, das ist wichtig, dass man auch mal sagt, was man denkt. Ja, egal, wie man genannt wird.
Passiert viel zu wenig. Und wenn du noch einmal wegen diesem Welthandball ein Abendessen gegen mich gewinnst, bin ich sauer.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich freue mich, dass das passiert ist. Und jetzt fangen wir mal an, laden uns Gäste ein und dann legen wir richtig los. Ja, und das Wichtigste ist für uns und für alle anderen Leute, bleibt geschmeidig.
Geschmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Khalil.